Ich empfinde es als so heilsam, wenn wir so in der Gegenwart Gottes sind. Und wie er uns so einmal als Gruppe sieht und sich über uns freut, aber wie er uns auch so ganz persönlich, individuell dient, oder? Ist das nicht so ein Vorrecht, so als sein Kind, dass er uns dient, dass er uns so wohltut, wirklich, dass er uns ja, so mit diesen liebenden Augen anschaut, aber auch wirklich begegnet und ganz praktisch uns hilft, uns heilt, uns immer mehr in eine Freiheit führt, uns immer mehr verwandelt in diese Kinder Gottes, wie er uns schon längst sieht durch Jesus. Oh, ich finde das richtig stark und ich bin ihm so dankbar dafür. Bin ihm wirklich so dankbar dafür. Richtig gut, dass du heute Abend noch hier bist. Finde ich richtig stark. Komm, wir geben uns mal gegenseitig einen Applaus, oder? Wollen wir das mal machen so? Ich finde, das können wir ruhig mal machen. Und ich glaube, Gott will uns auch jetzt noch Gutes tun. Und wir kommen ja heute früh daher, dass wir so zwei Schwerpunkte hatten, dass wir uns einmal ein Stück weit versucht haben anzuschauen, wie wir uns besser in unsere Zuhörerschaft hineinversetzen können, wie wir sie besser kennenlernen können, wie wir besser auch verstehen können, was sind ihre Themen, was bewegt sie. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, okay, wie funktioniert auch Kommunikation ein Stück weit? Und wo sind vielleicht auch Defizite innerhalb der Kommunikation und wie können wir da Lernende sein? Und heute Abend will ich jetzt nochmal ganz allgemein praktische Tipps in der Predigtvorbereitung einerseits an euch weitergeben und andererseits es an einzelnen Stellen auch immer ein Stück interaktiv machen, weil ich glaube nämlich an die Weisheit der vielen, ihr auch. Ja, und ich glaube, dass ihr vielleicht auch Tools habt und schon Erfahrungen gemacht habt, die mir oder die uns als Gemeinschaft auch voll inspirierend helfen können. Und deswegen werde ich das heute Abend an einzelnen Stellen so machen, dass ich euch wirklich bitte und ich verlasse mich da voll auf euch und ich bin überzeugt, ja, dass ihr das auch nehmen werdet, dass wir ein Stück weit voneinander lernen und manche Dinge sammeln, so dass einfach so unser Reichtum an diesen Schätzen, an Werkzeugen, die Gott auch für uns hat, dass wir da einfach ja, alle noch was dazu gewinnen. Ist es okay? Seid ihr da eins mit mir? Können wir das so machen? Sehr gut. Ich starte mal wieder mit einem Zitat und lese das mal vor. Es ist wieder von Simon Wiebe aus dem schon genannten Buch Preach. Der Unterschied zwischen einer guten und vollmächtigen Predigt liegt bei Gott. Haben wir einen Amen dazu, oder? Der Unterschied zwischen einer guten und einer vollmächtigen Predigt liegt bei Gott. Und jetzt folgt er und führt weiter das so aus: Doch der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Predigt liegt bei uns Predigerinnen und Prediger. In unserer Verantwortung liegt es, dass wir die Predigt gewissenhaft vorbereiten. Ich finde es ein sehr spannendes Zitat, deswegen will ich es bewusst mal so an Anfang des Abends setzen. Und ich kenne ja jetzt nach wie vor nicht so alle eure Hintergründe, auch aus welchen Gemeinden und Prägungen ihr so alle kommt. Aber es gibt ja alle Extreme so in der geistigen Landschaft, ne? Es gibt ja so dieses eine Extrem, was ich mal beschreiben will. Deine Vorbereitung ist, du bist allein vorm Herrn und betest. Und alles, was du dann zu sagen hast, es kommt, wenn du vorne an der Kanzel stehst. Das ist so dieses, das zeigt Gottvertrauen, das zeigt Reife, das zeigt so, du bist wirklich, du vertraust dem Heiligen Geist, ne? Schon mal sowas gehört? So Menschen kennengelernt? Ich schon, ja? Einige sogar. Und dann ist vielleicht das andere Extrem, dass jemand sagt, okay, alles liegt in der Vorbereitung und vorher ist alles abgeschlossen. Und ich glaube tatsächlich, dass eine gute Vorbereitung unter der Herrschaft des Heiligen Geistes mit ihm zusammen was richtig Wichtiges ist. Und ich fand es so schön, wie Helmut es gestern gesagt hat. Und dennoch möchte ich so mit Gottes Geist verbunden sein, auch währenddem ich predige, dass ich glaube, dass er mir noch neue Impulse, tiefere Gedanken, einzelne Aussagen, Dinge schenken kann, währenddem ich vorne stehe und er mich weiter inspiriert und ich da noch Dinge empfangen kann, die vorher nicht auf meinem Skript waren. Ja, und das ist absolut auch die Linie, wie ich es verstehe und wie ich glaube, wie wir einfach als Prediger unterwegs sein dürfen. Der Geist Gottes will uns in der Vorbereitung absolut helfen, zur Seite stehen, uns gute Gedanken schenken, uns helfen, das gut strukturiert mit guten Beispielen rüberzubringen. Absolut. Aber er hört nicht auf in der Vorbereitung. Ja, wenn wir offen sind, dass er während dem, wo wir hier stehen, immer noch mit ihm verbunden sind, innerlich mit ihm reden, sprechen, bereit sind, dass er noch was hinzufügen oder auch wegnehmen darf. Ja? Und das, denke ich, ist eine super Haltung, wenn wir die haben. Und kennt ihr diese Aussage? Je besser ich vorbereitet bin, desto spontaner kann ich auch sein. Und ich glaube, da ist wirklich auch eine Kunst drin, in dem dann sensibel zu sein während dem Predigten. Was spricht der Geist Gottes jetzt noch? Ich glaube, wenn ich wirklich, wenn diese Predigt in mir lebt, wenn ich so gut vorbereitet bin, ich sage, okay, das Skript hilft mir nochmal, zwischendurch einen Blick drauf, alles super so, aber dieses Wort, das lebt so in mir. Ja? Ich habe das so mit Gott bewegt, durchgegangen, ich weiß, wie es weitergehen möchte. Ich glaube, je besser ich vorbereitet bin, desto größer ist sogar die Chance, dass ich offen bin zu hören, wie mich der Geist Gottes dann noch genauer leiten will oder noch neue Dinge hinzufügen will, während ich vorne schon stehe. Ja? So von daher, ich glaube, der Heilige Geist kann richtig gut damit, wenn wir fleißige Predigtvorbereiter und Vorbereiterinnen sind, wenn wir sagen, wir wollen Lernende bleiben, wir wollen auch darin Wachstum erleben, aber wir glauben, dass davor und während und danach immer er wirkt und am Wirken ist, wenn wir offen sind und wenn wir das zulassen. Okay, das mal so eine kleine Einleitung meinerseits. Und ich möchte euch jetzt gleich mal 12 mögliche Schritte zu einer oder innerhalb einer Predigtvorbereitung vorstellen. Und ich nenne es bewusst 12 mögliche Schritte. Okay? Das ist nicht, wenn ich diese 12 Schritte nicht immer tue oder gehe, dann kann es nicht werden. Ich kann dich beruhigen, ich stehe die auch nicht immer. Ja? Aber es sind 12 mögliche Schritte, wo ich jetzt innerhalb dieser 20 Jahre gemerkt habe, die tauchen immer wieder auf in meiner Predigtvorbereitung. Und die helfen mir, diesem Ganzen auch ein bisschen Struktur zu geben und zu schauen, wie gehe ich denn ran und wie geht denn auch Gottes Geist so immer, Gott immer ein Stück tiefer mit mir und wie kriege ich immer mehr Klarheit über das, wie ich es dann auch wirklich am Ende, ich sag's mal, aufs Papier bringe, wie es in mir fest ist und damit ich es auch gut rüberbringen kann. Ja? Und wie gesagt, auch da werde ich am Ende euch zum ersten Mal aktivieren, indem ich euch die Frage stelle, welche Schritte wollt ihr denn noch ergänzen? Welche gehören bei euch zum Beispiel immer wieder dazu während der Vorbereitung? Okay, vielleicht noch eins davor. Man kann ja vielleicht grundsätzlich so eine zweifache Unterscheidung machen. Es gibt Textpredigten und es gibt Themenpredigten, wenn ich es mal ganz einfach darstelle. Ne? Also es gibt diese Textpredigten, wo ich eine Passage habe, 5, 7, 11 Verse, keine Ahnung. Ja, ich sag mal, ich nehme das Gleichnis vom verlorenen Sohn und gehe gefühlt Vers für Vers durch. Das ist eine typische Textpredigt. Und dann wäre eine Themenpredigt, dass ich sage, ich spreche heute über die Gnade und den befähigenden Teil der Gnade Gottes. Ja, also das, wo zum Beispiel Titus 2 drüber spricht oder so. Ne? Also das heißt, ich nehme einen Ausschnitt der Gnade, weil Gnade ist ein ziemlich großes Thema, wie ich finde, auch ziemlich wichtig. Aber ich nehme halt einen Ausschnitt und habe eine Themenpredigt. Das ist mal so eine grundsätzliche, einfache Unterscheidung ja auch. Aber, und da werde ich jetzt auch so ein Stück weit mit euch reingehen, es gibt auch ganz verschiedene Arten und Formen, wie man eine Predigt grundsätzlich aufbauen kann. Und auch da will ich euch so ein Stück weit ein Verständnis für geben. Es ist, wenn so, ich sag mal, in Deutschland, auch schon im 20. Jahrhundert, wo Predigten klassischerweise oft erstmal viele Textpredigten waren. Ich glaube, das hat sich echt gewandelt. Heute hört man sehr viele Themenpredigten. Ja? Aber ich glaube, es gab ursprünglich auch sehr viele Textpredigten. Da hat man zum Beispiel so von dieser klassischen Predigt-Krawatte gesprochen. Ja? Und die ist auch heute, weil ich weiß nicht, ob mal jemand draußen in dieses Buch vom Text zur Predigt geschaut hat. Was ist die Predigt-Krawatte? Das sind diese typischen Predigten. Ich habe eine Einleitung, ich habe 1, 2, 3 Hauptpunkte und ich habe einen Schluss, der das zusammenbindet, der den Knoten so macht. Ne? Das nennt man so Predigt-Krawatte. Das ist so mal ein typisches Modell, wie man eine Predigt aufbauen könnte. Aber es gibt noch ganz viele andere. Und am Ende von diesen oder auch in diesen 12 Stunden drin werde ich euch nochmal so ein paar Möglichkeiten geben, weil, das verrate ich schon mal, was von mir aus eine Überzeugung ist, du kannst während, oder ich möchte so sagen, mit der Art, für welchen Predigtstil du dich entscheidest, kannst du Mündigkeit unter deinen Zuhörern fördern, mehr oder weniger. Also du kannst alles vorkauen. Ich sage mal so, wie dieser typische Herold von früher auftreten, so ist es und bam, 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 bam und fertig. Das ist die Wahrheit, rechts und links davon gibt es nichts und du brauchst nicht selbst drüber nachdenken, so ist es. Aber ich kann auch bewusst auf eine Art und Weise oder auf Art und Weise predigen, wo ich den Leuten viel gebe, wo sie selbst Gehirnschmalz produzieren können. Ja, also wo ich sie reinführe in Sachen, aber wo ich nicht bewusst nicht alles beantworte. Ich finde es zum Beispiel spannend, ich kenne Kirchen, da ist es so, wir haben vor vielen, vielen Jahren auch mal zu einer gehört in Marburg, da war es so gewesen, da war die Sonntagpredigt eigentlich das, wo man dann danach in den Hauskreisen das bewusst aufgegriffen hat, also die Hauskreise unter der Woche, die waren nicht irgendwie, jeder macht den Hauskreis, wie er möchte, sondern es war klar, Ziel war, der Hauskreisleiter greift die Sonntagspredigt auf und jetzt wird der praktische Austausch drunter sein. Ne? Und da fand ich das richtig cool, dass nicht immer einfach alles nur vorgekaut und jede einzelne Frage beantwortet wurde, sondern dass man reingeführt wurde, dass bewusst Dinge offen gelassen wurden. Und ich finde, das war wirklich eine Art, die ich als junger Christ, die echt zu Mündigkeit führen kann. Das kannst du im Hauskreis super aufgreifen. Ja, und kannst dann untereinander im Austausch ja selbst nochmal forschen und weitergehen. Okay, aber jetzt erstmal ein Überblick über 12 mögliche Schritte zur Predigt. Und bevor ich in die einzelnen Schritte gehe, ist mir das ganz links auf der Folie sehr wichtig. Könnt ihr das alle erkennen? Wir sollten keinen dieser Schritte ohne Gott gehen. Keinen. Wir sollten keinen dieser Schritte gehen ohne diesem bewussten Verbundensein mit Gott und diesem auch Ringen und Hören auf Gott. Was sagt er mir in jedem einzelnen Schritt? Also das meine ich wirklich absolut ernst. Ich finde es absolut notwendig. Egal an welchem Punkt der Predigtvorbereitung ich mich befinde, es ist total wichtig, dass ich immer bewusst diese Verbindung zum Herrn selbst suche und immer mit dieser Inspiration rechne, auch wenn es um ganz praktische, manchmal technische Dinge geht, wie ich das wirklich umsetze. Aber dass er mich in all dem inspiriert. So von daher, nichts ohne Gebet. Ja, also wirklich, immer in diesem bewussten, okay, Gott, jetzt bin ich hier, ich brauche dich. Wie kann ich diesen nächsten Schritt gehen? Ja. Gut, ich fange mal bei eins an. Also, am Anfang steht ja irgendwo diese Entscheidung, welches Thema, welchen Text, welcher ist denn dran? Ich merke das jetzt bei mir so, in dem Dienst, den wir haben, ist es natürlich oft so, dass wir eingeladen werden, um zum ganz speziellen Thema oder ich sprechen zu sollen. Also da nimmt mir das dann schon eine Gemeindeleitung vor Ort ab. Ja, die haben dann schon mit dem Herrn gerungen und gemacht und wussten schon das Thema. Aber es gibt auch das, wo Einladungen kommen, Leute sagen, hey, schau, was Gott dir aufs Herz legt, was für uns dran ist als Gemeinde und bring uns das. So war das zum Beispiel letzten Sonntag, als ich in der Gemeinde gepredigt habe. Ne? Und dann ist dieses, okay, Gott, was hast du jetzt für diese Predigt, für diese Zuhörerschaft. Und das ist für mich, ja, also diese drei Worte, die sind es für mich so, die schreiben, dieses Hören, dieses Ringen, dieses Prüfen. Es gäbe ja so vieles, ne, Wichtiges, was hier drin steht, wo man drüber sprechen könnte, oder? Also ich finde das absolut so, dass wir das schon da von diesem ersten Schritt an total brauchen. Okay, Herr, was ist dran jetzt für diese Zeit, für diese Menschen, vor denen ich sprechen darf? Wenn dann diese Entscheidung getroffen ist, dann bete ich und lese bei einer Textpredigt, diesen einzelnen Text immer wieder betend oder bei einer Themenpredigt, wo ich mir dann über Hilfsmittel schon zentrale Textstellen rauslese, die immer wieder und schaue einfach so dieses, okay Gott, wo sind die Zusammenhänge, wo sind die Ergänzungen, wie runde ich das Thema ab durch das, wie ich es höre. Also immer wieder lesen, immer wieder diesen Text erstmal auf mich wirken lassen. Wirklich so unter Gebet und sagen, okay Herr, was willst du mir genau zeigen damit und was willst du betonen? Und dann ist es so, dass ich mich ein Stück weit so an exegetische Schritte mache. Das hört sich auch jetzt sehr theologisch an. Das kannst du total runterbrechen. So einfach, stell doch an den Text oder die einzelnen Abschnitte, die du hast, die W-Fragen. Wer redet, wann, wo, zu wem? Über was? Also wenn du mit den einfachen W-Fragen an den Text rangehst, das ist eine super einfache Hilfe, um erstmal so zu merken, ach okay, das ist dieser Kontext, da spricht diese Person, spricht zuerst zu dieser Gruppe Menschen über dieses Thema und ich schaue mir natürlich noch so an, was ist so im nahen Umfeld da herum. Und dann, man spricht so von dem Scopus des Textes, dann sage ich so, okay, Gott, was ist denn, dann suche ich die zentrale Aussage dieser Textpredigt oder dieser Themenpredigt. Also was ist die zentrale Message, die eigentlich für mich da durchkommt? Und ich sage das hier und werde es später nochmal wiederholen. Je konkreter, desto besser. Für dich wie auch für die Zuhörer später. Je konkreter du das für dich sagen kannst, das ist die zentrale Aussage, desto leichter fällt dir eine Struktur, eine Gliederung und wie du das Ganze aufbauen kannst. Wenn das so schwammig ist, ich greife das jetzt ein Stück weit vor, das kommt dann bei einem Predigtziel nochmal. Also wenn du als Predigtziel hast, die Menschen sollen Jesus besser kennenlernen, das ist schön. Ich hoffe, das ist immer ein Ziel unseres Predigens. Ja? Aber das ist ziemlich unkonkret. Ja, das ist ziemlich unkonkret. Und ich glaube, das hilft dir nicht sehr, um in deiner Gliederung, deiner Struktur weiterzukommen. Okay, also ich formuliere diese zentrale Aussage, ich versuche die rauszukriegen. Und dann mache ich weiter so mit dieser, weiß man im Fachjargon, die homiletische Besinnung, man könnte einfach sagen mit der Reflexion. Das heißt, ich schaue, dieser Text oder diese Stellen, die jetzt dieses Thema zusammenfassen, was machen die mit mir? Was sind meine Vorkenntnisse? Wie habe ich die bisher gehört? Was ist mein Vorwissen? Was ist meine Prägung? Was ist meine Tradition damit? Weil ich finde es total wichtig, wenn ich mir das nicht bewusst mache, dann ist relativ schwierig, finde ich, für den Heiligen Geist, dass er mir Neues dazu sagen kann. Dass er mir Offenbarung schenken kann, was da noch tiefer drin steckt und wo ich mich vielleicht sogar geirrt habe bisher bei diesem Thema oder bei dieser Stelle, wie ich vielleicht sogar etwas falsch verstanden habe. So, das heißt, wirklich so diese eigene Reflexion dessen, jetzt habe ich so den Kern, jetzt weiß ich, um was es gehen soll und jetzt, okay, was ist denn eigentlich so meine bisherige Berührung mit diesem Thema, mit diesem Text? So, und das versuche ich mir auch richtig bewusst zu machen und aufzuschreiben. Und dann, und jetzt merkst du wahrscheinlich, warum ich heute früh sehr drauf rumgekaut habe, auf diesem Gemeindeexegese-Begriff. Lern deine Gemeinde, deine Zuhörer so gut wie möglich kennen. Weil das, was ich erst mit mir dann gemacht habe, mit diesem Text, mit diesem Thema, das will ich im nächsten Schritt sogar machen mit meiner Zuhörerschaft. Ich will versuchen zu reflektieren, was glaube ich denn, was wird in unserer Gemeinde zu diesem Thema bisher gedacht? An welche Predigten, Lehren, Gespräche kann ich mich denn erinnern, die schon gelaufen sind in unserer Gemeinde zu diesem Thema? Ja, weil im Normalfall kommst du fast nie mit einem Thema, was alle noch nie gehört haben. Das gibt es im Normalfall nicht. Also ich hoffe auch eigentlich, dass es nicht gibt, weil dann ist die Chance, dass das Thema nicht aus diesem Buch hier ist, relativ groß. Ja? Also es wird immer irgendeine Assoziation, irgendeine Vorkenntnis, irgendeine theologische Meinung dazu, irgendeine Haltung dazu, die wird es geben. Und wie schaffst du es auch da jetzt wieder, zu sagen, okay, wie kriege ich denn jetzt raus, wie die Gemeinde allgemein darüber denkt? Da würde ich diesen Tipp von heute früh wiederholen. Versuch dich wieder mit drei Personen innerlich zu verbinden, die du kennst, wo du konkrete Aussagen gehört hast oder schon eine Predigt dazu oder eine ganz klare Meinung. Ja? Also schau doch, was ist in deiner Erinnerung ganz bewusst da, was habe ich denn schon in unserer Gemeinde von dieser oder jener Person darüber gehört? Das kann wieder total helfen, dass du von dem Einzelnen auch wieder einen Großteil dieser Gruppe, welches Vorverständnis sie haben oder welche offenen Fragen sie haben zu diesem Thema, dass dir das bewusst ist. Ich bin mal mutig und frage, wer hat diesen Part bisher bewusst in seiner Predigtvorbereitung dabei? Diesen Ich, meine Vorkenntnis, mein Vorwissen mit diesem Thema, mit diesem Text und dann auch diesen Schritt, die Gemeinde und das Thema und der Text. Wer? Hammer, sehr gut.
Wenn ich in einer anderen Gemeinde bin, dann frage ich, was habt ihr schon dazu gehört?
Sehr gut.
Und ich frage gezielt, was habt ihr behalten davon?
Sehr gut.
Und dann weiß ich zumindest, welche Dinge ich nicht wiederholen muss, weil das in der Gemeinde schon implementiert ist.
Sehr gut. Also es ist richtig gut, ich versuche das in meinen Worten zu wiederholen. Wenn ich in eine andere Gemeinde eingeladen worden bin, ne, dann frage ich ein Stück weit diese Vorkenntnisse ab. Ja, dann will ich wissen, was ist da thematisch schon mal gelaufen oder was haben Sie vielleicht für eine Vorkenntnis davon. Genau, das ist ein Stück weit von dem, was ich heute früher auch gesagt habe, wie ich sehr nervig und penetrant sein kann, wenn ich als Gast eingeladen werde, was ich im Vorfeld alles für Fragen stelle. Also ich habe auch viele Fragen, ja. Also ich habe da so einen richtigen Fragenkatalog für mich, den ich so richtig durchgehe. Also ja, aber ich habe die Freiheit, weil ich glaube, das ist was Wertvolles und was Wertschätzendes eigentlich, das wissen zu wollen. Genau, also ich würde dich ermutigen, wenn du wieder eine Predigt vorbereitest und es ist in einem Kontext, den du kennst, na, dass du das dann so machst oder auch im Kontext, wo du nicht kennst, wo du einfach durch Fragen mal mindestens Orientierungspunkte bekommst. Ja, also was ist zu diesem Thema bisher gelaufen? Ich mache euch mal ein Beispiel. Es war jetzt nicht nur Predigt, aber ich wurde vor einigen Jahren, wurde ich mal eingeladen in Deutschland von einem Pastor, der rief mich an, der hatte irgendeine Lehrbotschaft von mir aus dem Glaubenszentrum, hat ihm jemand per MP3 zugesteckt gehabt so. Und dann sagte er, Mario, könntest du einen Seminartag bei uns machen über biblische Sexualethik? So, ich kann dir sagen, wir als Leitungsteam werden komplett anwesend sein und ansonsten ist ganz offiziell mit Anmeldeliste so in der Gemeinde, wer dabei sein will, kann kommen. So. Finde ich grundsätzlich richtig cool. Finde es Hammer, wenn man über dieses Thema spricht in der Gemeinde. Finde ich richtig gut. Und meine erste Frage war, gibt es einen Anlass aus eurer Gemeinde, warum ihr mich einladet dazu? Das ist meine erste Frage dann. Gibt es einen konkreten Anlass? Und er musste nicht lange überlegen, um mir zu sagen, ja. Und dann heißt er, okay, kannst du mir diesen Anlass schildern? Ja, ich will das jetzt nicht öffentlich sagen, so. Dann hat er mir diesen Anlass geschildert. Und dann war das eben eine Situation, die ganz offensichtlich innerhalb der Gemeinde Glauben, sie klar war. Und wo sie gemerkt haben, sie brauchen mal jemanden von außen, der einfach das Thema mal eine Klarheit reinbringt, weil viele da, ne, mit internen Verbindungen und Beziehungen war einfach schwierig, das intern so zu machen. Aber es ist doch total wichtig, wenn ich komme, zu wissen, was ist denn die Motivation, warum laden mich Leute ein zu einem gewissen Thema? Das ist total wichtig, ja. Und weil du dann merkst, Menschen sind ja emotional verbunden mit einer Thematik. Das ist jetzt nicht, ach, jetzt kommt mal endlich jemand, der macht mal so ganz neutral für uns, wir hören uns das einfach mal ganz neutral an, etwas über Sexualethik, nein. Ja, sondern da waren Menschen persönlich mit persönlichen Themen verbunden und dann haben Angehörige dazugehört und so weiter. Ja, also es hat ein größerer Teil der Gemeinde betroffen. Also es gibt einen konkreten Anlass und ich möchte den wissen. Und dann möchte ich natürlich auch wissen, damals war es der Pastor, hey, kannst du mir mal sagen, was habt ihr selbst schon über das Thema gemacht? Ne? Also ist das überhaupt ein Lehrthema, ein Predigtthema in euren Hauskreisen? Also ist das Thema der Sexualität irgendwo präsent bei euch. Ja? Also wird darüber öffentlich gesprochen. So. Und so ist es, glaube ich, total wichtig, wirklich so vorzugehen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wir merken einfach, es ist ein wichtiges Thema, wir sind selbst nicht so sprachfähig, wir haben jetzt gar keinen konkreten Anlass, weil gerade was richtig schief läuft, aber wir wollen bewusst sensibilisieren und wollen dieses Thema bei uns in der Gemeinde platzieren. Dann ist es auch für mich eine ganz andere Herangehensweise als Gastsprecher, als wenn ich weiß, oder ist ein konkreter Fall, den ein Großteil der Gemeinde als richtigen Skandal wahrgenommen hat oder wahrnimmt. Versteht ihr den Unterschied so? Und ich glaube, sowas ist wirklich wichtig, das zu wissen. Also diese Reflexion, ich und das Thema, aber auch die Zuhörerschaft und das Thema Vorwissen, weil du bist dann ja auch sensibilisiert, auf welche Art und Weise du es rüberbringst. Und ihr Lieben, mir geht es nie darum, die Verpackung kann anders aussehen. Der Inhalt sollte immer konform mit dem sein, okay? Also das ist mir ganz wichtig. Wir doktern nicht an dem Inhalt rum, wo wir Dinge irgendwie leichter verdaulich machen, ja, oder irgendwie angehen. Der Inhalt ist so klar, wie wir es erkannt haben, aus Gnade, so geben wir den weiter. Aber die Art, wie wir es verpacken, wie wir rangehen, ist gerade bei persönlicher Betroffenheit, finde ich, matchentscheidend. Ob Menschen wirklich ja, Dinge annehmen und dann auch ja, in einen Prozess von Veränderung gehen möchten, mit Gottes Hilfe. Also diese Reflexion, ich finde die total wichtig. Okay, wenn ich das durchhabe, dann überlege ich mir, okay, wie könnte denn jetzt diese Predigt von der Struktur her aussehen? Und wenn ich die Struktur bekommen möchte, ich erkläre das gleich ein bisschen genauer, dann gucke ich erstmal so meine gesammelten Werke durch. Ich habe so Ordner zu Hause, digital wie analoge, wo ich Dinge sammle, die zu mir kommen, wo ich die in dem Moment, wo sie kommen, sind die gar nicht so wichtig, aber irgendwie merke ich so und da versuche ich auszusehen, oh, heb die mal besser auf. Ich glaube, das wird dir nochmal helfen. Ja, so, das heißt, ich habe so diese Ordner der gesammelten Werke, die habe ich natürlich thematisch strukturiert ein Stück weit, weil sonst blickt man ja irgendwo gar nicht mehr durch, wo man suchen sollte. Aber wenn ich dann das vorher gemacht habe, dann schaue ich und sage, okay, wo habe ich denn jetzt in meinen gesammelten Werken Dinge, die mir jetzt helfen können für diese Struktur und um diese Schwerpunkte, diese zentrale Sache, die ich rüberbringen will, auch ausdrücken zu können. Und was ich wirklich auch immer wieder mache, nicht immer, aber immer wieder, ich höre mir auch oft ein, zwei Predigten zu diesem Thema an. Nicht, weil ich klauen will, darum geht es nicht. Aber mal zu hören, welche theologischen Meinungen denn schon im Umlauf sind zu diesem Thema und wie Leute die begründen, finde ich manchmal sehr hilfreich. Ja, so zu wissen, okay, was könnten die denn auch schon im Internet darüber gehört haben vielleicht? Ja, und da gucke ich dann meistens nicht, und das meine ich nicht wertend, aber dann gucke ich meistens nicht bei den Gemeinden, die 27 Aufrufe haben nach ihren Sonntagspredigten, sondern vielleicht eher bei denen, die 25.000 Aufrufe haben, wenn die über das Thema gesprochen haben. Weil die Chance, dass das jemand schon mal gehört hat, einfach viel größer ist. Okay? Und hör mir das an. Ich will trotzdem mal einen vielleicht auch ein bisschen provokanten Satz sagen, der unser Homiletik-Professor im Studium gesagt hat, der uns Predigtlehre beigebracht hat. Er hat mal gesagt, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. fand ich ein bisschen provokativ. Ich mag sowas von meinem Persönlichkeitstyp her. Was er sagen wollte, hey, manchmal haben Leute so ein gutes Beispiel, so eine super Veranschaulichung. Ey, du musst nicht jetzt 10 Stunden mit dem Herrn noch in Verbindung sein, ob du ein besser... Ich mache euch mal ein Beispiel. Eine Veranschaulichung, die ich oft so mache, wenn es um dieses Thema geht, Dämonen austreiben, wann sollte ich das machen, geht das nur in Kombination mit Jüngerschaft, dass Leute dann wirklich klar sind, dass sie auch ihr Leben aufräumen und so. Da hat einfach jemand, den ich sehr wertschätze, die hat das Beispiel oft bei uns auf der Bibelschule gebracht. Sie hat gesagt, sie hat das Beispiel von dem Kuhfladen gebracht. Sie hat gesagt, wenn die Kuh da ihr Geschäft macht, dann kommen die Fliegen, ja, und die sind da rum. Und die Fliegen, die kann ich wegscheuchen. Also das mal das Bild, ich kann die Dämonen austreiben, das ist kein Problem. Wenn aber der Kuhfladen nicht beseitigt wird, wissen wir, was passiert mit den Fliegen, oder? So, und der Kuhfladen beseitigen ist eigentlich das Bild, das ist jetzt die Sünde, der Dreck, der im Leben dessen ist, an dem diese Befreiung geschehen durfte, ja, wo ich Exorzier, wo ich Vollmacht von dem Herrn habe, wo wir gebieten dürfen und Dämonen müssen fliehen. Aber dann ist die Aufgabe, durch Jüngerschaft diesen Kuhfladen zu beseitigen. Ja, ich finde dieses Bild genial, deswegen nutze ich das immer wieder. Wieso soll ich ein eigenes Bild erfinden? Ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich ein besseres suchen sollte und finden sollte. Ja? Also, und das glaube ich, meinte unser Professor damals, hey, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Und wenn es dann Originalzitate sind und nicht zum Beispiel, dann ist es immer richtig gut, wenn du die Quelle sagst. Ne? Also wenn du auch sagst, von wem du das hast, das ist schon Das finde ich, sollten wir machen. Ja, also nicht mit fremden Federn schmücken, als wäre es aus uns heraus entstanden. Ne? Okay, aber deswegen, auch aus solchen Gründen, höre ich mir dann meine andere Predigt 1, 2 zu dem Thema an. Okay, jetzt sind wir bei Punkt 7. Ich formuliere mein Predigtziel. Ich habe zu Hause mit mir gerungen, ob ich in Klammern das E überhaupt hinzufüge. Meine Predigtziele. Weil mir ist der Hinweis total wichtig, weniger ist mehr. Ich glaube das absolut. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr manchmal den Test macht. Fragt doch mal 10 Tage nach deiner Predigt 3, 4 Leute in der Gemeinde, was du vor 1,5 Wochen gepredigt hast. Das ist mutig, wenn du das machst. Das ist mutig, weil das kann ziemlich enttäuschend sein. Das kann ziemlich enttäuschend sein. Aber ich glaube, wenn wir ein konkretes Predigtziel haben, das wir formulieren und wo beide Seiten wissen, wie man das ganz praktisch umsetzen kann. Weil wisst ihr was? Wann ihr positive Rückmeldungen bekommt, wenn die Leute sofort wussten, das ist der erste Step, den ich gehen kann. Das war so praktisch, das war so nahbar, das hat so konkret in mein Leben gesprochen, ich konnte sofort anfangen, einen ersten Schritt zu gehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du fragst, was war meine zentrale Aussage, um was ging's, ziemlich hoch, dass dir Leute sagen, ja, das kann ich dir sagen. Und ich kann dir auch sagen, wie es mir damit ging, die letzte Woche schon oder die letzten 10 Tage. Weil ich habe schon Erstes damit erlebt mit Gott. So, deswegen Hinweis, weniger ist mehr. Wenn bei uns, das ist für mich ein Prinzip, was auch meine Frau und ich im Dienst richtig leben, wenn zu uns Leute kommen, können wir zu euch kommen in die Ehebegleitung oder auch in die Ehevorbereitung, kommt immer die charmante E-Mail von uns, grundsätzlich sehr gerne, aber formulier doch mal eure Situation und euer Ziel, was ihr euch von der Begleitung versprecht und erwünscht. Und nicht selten schreiben wir auch bewusst konkret. Hilft doch dem Paar, für sich das ganz klar zu haben, unsere Ehe könnte besser laufen. Ja, also ich hoffe, das kann jeder sagen, wenn er ehrlich ist. Also gibt es irgendeine Ehe, die nicht besser laufen könnte? Jede Ehe könnte besser laufen, ja. So, also wenn du mir sagst, wir wollen zu euch, weil unsere Ehe könnte besser laufen, sage ich, jo, okay. Was denn? Was an eurer Ehe? Was in eurer Ehe nehmt ihr denn als Mangel wahr und könnte besser laufen? Für welche konkrete Sache wollt ihr uns? Und ich finde, auch beim Predigen ist es total wichtig, dass ich das ganz konkret formulieren kann. Das ist mein Ziel. Und ihr Lieben, ganz ehrlich, 2 bis 3 Ziele ist eine Riesen-Challenge für unsere Zuhörer. Ist einfach so. Wenn du 2 bis 3 Ziele, wenn die nicht sehr ähnlich, sehr verwandt, eigentlich schon fast sich auseinander ergeben, so, dann würde ich sagen, bleib bei einem konkreten Ziel. Jetzt überleg doch mal, wenn der gläubige Christ, der nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter werden soll, wenn der sich gar nichts online reinzieht, was ja die wenigsten, zumindest der jungen Menschen, tun, die meisten ziehen sich ja online noch einiges rein, aber wenn der nur Woche für Woche ein Ziel hätte, Sonntag für Sonntag, wo er sagt, das etabliere ich, da fange ich an, gute Gewohnheiten zu entwickeln, da fange ich mit der... Also ich finde, wir haben ganz schön was zu tun, oder? Und es geht doch darum, dass wir das Gehörte in die Tat umsetzen. So, du brauchst nicht sonntags von Adam und Eva bis zur Offenbarung alles durchpredigen. Mach dir selbst nicht diesen Stress und schon gar nicht deiner Zuhörerschaft, deiner Gemeinde, sondern gib ihnen ein konkretes Ziel mit, was relevant ist für uns in der Nachfolge. Um Jesus besser kennenzulernen, um zu wachsen im Glauben, gib ihnen ein konkretes Ziel und formuliere es für dich in der Vorbereitung so prägnant es nur möglich ist. Ja? So kurz wie möglich, würde ich sogar sagen. Ich sage immer, Definitionen, die über 7 Zeilen sind, die will ich nicht lesen. Die checke ich eh nicht. Gib mir eine Definition zwischen 10 und 15 Worten, die verstehe ich vielleicht. Ja, und so auch, wenn du ein konkretes Ziel für dich hast. Also ich formuliere mein Predigtziel ganz konkret. Und jetzt mache ich mich an eine Gliederung, an eine Struktur. Und da ist es ja wichtig zu schauen, okay, mit dem, was ich auch schon vorher mir Gedanken gemacht habe, die Zuhörerschaft, wo steige ich ein, dass die Leute mit mir einsteigen, dass ich sie nicht überfahre, sondern dass sie die Chance haben, in diesen Zug einzusteigen und mitfahren zu wollen, um mal bewusst in diesem Bild zu sprechen. Ja? Und dass ich sie einlade, steigt mit mir ein und ich führe euch jetzt Schritt für Schritt. Ja, wir fahren von Hildesheim nach Saarstedt, von Saarstedt nach Hannover, von Hannover ja, nach Burgdorf und so weiter und so fort. Ne? So, das heißt, wir gehen Schritt für Schritt weiter und ich schaue bei der Gliederung, wie mache ich eine Struktur, die immer diese Zielführung vor Augen hat, dieses vorher konkret formulierten Ziels. Das ist das, wo wir gemeinsam landen wollen. Das ist das Ziel für diese Botschaft. Und das Ziel muss die totale Fokussierung sein bei allem, wo ich Gliederung und Struktur in meine Predigt bringe. Macht das Sinn? Ja? Okay, jetzt der nächste Punkt. Jetzt steht es an die einzelnen Punkte innerhalb der Gliederung oder an einige. Ich teaser nur einige an. Ich mache mir Gedanken über einen Einstieg. Ihr Lieben, ich glaube, wir unterschätzen oft, wie wichtig der Einstieg einer Predigt ist. Predigen ist nicht Social Media, das ist mir klar. Aber ich sage euch mal ein Beispiel und gerade unsere junge Generation, die lebt ja einfach sehr in Social Media. Ja? Auch Ältere und Junggebliebene, aber die Jungen ja sehr. Man sagt, man nennt das die Hook, diese erste prägnante Aussage. Mit der Hook entscheiden fast, also über 90%, höre ich mir nach den ersten 2 Sekunden das weiter an oder nicht. So, wenn die nicht so spannend ist oder so provokativ oder so, also auf irgendeine Art so, dass ich sage, boah, was kommt denn da jetzt? Swipen junge Menschen weiter. Ich will nicht sagen, dass es genau so beim Predigen ist, aber wir sollten die Wichtigkeit des Einstiegs, der Einleitung nicht unterschätzen. Eine Einleitung zeigt für mich auf eine spannende Art ein Stück weit auf, wo ich hin will, ohne alles zu verraten und hat aus meiner Sicht, wenn sie gut ist, immer dieses abholende Momentum dabei. Und auch da ist es richtig gut, wenn du weißt, wer vor dir sitzt. Ich mache euch mal ein Beispiel, bei dem ich fast gestorben bin. Ich war mal verantwortlich für einen Männerabend. Also ich hatte die Leitung, aber ich habe die Botschaft einem Kollegen überlassen. Aber ich saß in der ersten Reihe, da waren 100 Gäste da, ungefähr 120. Und jeder wusste, verantwortlich bin ich. Ne? So, er fängt folgendermaßen an. Hallo, guten Abend, ihr lieben Männer. Also ich sage sinngemäß, okay, das ist nicht wortwörtlich. Aber da kommt gleich ein Wort, was ich nicht so gern in den Mund nehme, aber damit ihr spürt, so wie der einsteht, was für ein Pfeffer der hatte, nenne ich es mal. Okay, nimmt es mir nicht für übel. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja heute Abend das Thema. Und nur mal so nebenbei, in den paar Sekunden, die ich jetzt einfach gerade erst zu euch gesprochen habe, sind weltweit ungefähr 30.000 Kinder am Hungerstod gestorben. Aber, dass die 30.000 Kinder gestorben sind, ist euch scheißegal. Euch stört mehr, dass ich gerade Scheiße gesagt habe, als dass die 30.000 Kinder gestorben sind. Das war sinngemäß der Einstieg. Nehmt den jetzt nicht als Prototyp. Hört mir jetzt gut weiter zu. Ich saß da, ne? Er stand hier, ich saß da. Ich habe gedacht, Boden, tu dich auf. Ich will hier verschwinden, ich will hier mit nichts mehr zu tun haben. Ja? Du hättest eine Stecknadel fallen hören in diesem Raum. Ne? Das war für alle so ein... Aber 100 bis 120 Männer, okay? Das will ich mal so sagen. Das ist auch nochmal anders wie vom gemischten Publikum. Das Krasse war, ich sage jetzt nicht, Gott hat ihm wortwörtlich gesagt, so sollst du es machen. Das, ne, ist nicht das. Aber ich habe ja danach natürlich mit ihm gesprochen. Er hat auf diese Art und Weise 100% Aufmerksamkeit der Männer gehabt, hat Männer, ein Großteil der Männer, hat manchmal schon seine Herausforderungen mit Stolz, ne, und wie man mit mir umzugehen hat oder nicht so, hat die so angepiekst, dass die an seinen Lippen geklebt haben. Und die Message, die dann kam, er hat es für mich in der Meisterleistung geschafft, diesen Bogen zu spannen und dann sein Thema so zu platzieren, dass ich sage, der Einstieg von der Art her, wie gesagt, ich sage nicht wortwörtlich, okay, ich sage nicht nur, aber es war wirklich von Gott inspiriert. Wir haben es danach unterhalten, ich habe zu ihm gesagt, hättest du mich gefragt, kann ich so anfangen? Ich hätte 100%ig Nein gesagt. Ja? Also ich hätte dir das 100%ig verboten. Ich will damit nicht ausdrücken, ihr Lieben, so provokativ wie möglich, ja? So schockt die Leute zutiefst, dass ihnen Blitz durch Magen und Bein geht, das meine ich damit nicht. Aber sich viel Gedanken zu machen, wie steige ich ein? Wie schaffe ich es, dass die Zuhörerschaft in diesen ersten 1, 2, 3 Minuten meiner Predigt entscheidet, heute will ich besonders aufmerksam sein. Boah, da hat mir jemand einen Nugget gegeben, da hat mich jemand auf eine Art abgeholt. Ich will wirklich an seinen Lippen kleben. Ich glaube, das sollte schon eine Motivation sein für uns für eine Einleitung von einer Predigt. Ja? Und es gibt Menschen, und das will ich auch sagen, und da nenne ich mal bewusst einen, der war für mich immer Vorbild. Den habe ich so oft live predigen gehört, Ingolf Elsel, kennt den mal manche, also Vorbild in der Art des Predigens. Der kam gefühlt, ist der 2 Minuten vor der Predigt angereist oder 2 Minuten, nachdem er eigentlich anfangen sollte zu predigen. Ja? Aber egal, also er war dann da, moin, schlägt das Wort auf, liest den Text und es ist eine Aufmerksamkeit in mir da. Ich kann gar nicht anders, als ihm, obwohl er sowas von der Tür ins Haus fällt, also mit der Tür ins Haus fällt. Und es gibt einzelne Leute, ich sag mal, die können da drauf pfeifen, ich sag's mal ein Stück weit so platt, ja, sich großartig Gedanken zu machen, aber ich kenne nicht viele. Aber Ingolf war einer, wo ich immer so dachte, der musste mich nicht abholen, der hat den Mund aufgemacht, der hat angefangen, wo Gott, und ich war voll da, ich wollte hören, ich wollte ihm folgen. Ne? Also auch das gibt's, ja. So, ich bin ja mit euch bei 12 möglichen Schritten, okay? Ja, also guck auch, wie Gott dich gebraucht, was deine Art ist, was deine Stärken sind und wo du mehr vielleicht darauf achten darfst. Aber ich finde grundsätzlich die Einleitung sehr, sehr wichtig. Abholen, ein Nugget geben, einen kurzen Ausblick, da möchte ich mit euch heute hin. Habt ihr Bock auf diese Reise? Seid ihr dabei? Steigt ihr mit ein, wollen wir uns auf den Weg machen. Das finde ich sehr wichtig. Genau, der Schluss ist auch wichtig. Cool ist, wenn im Schluss nicht so viel Neues mehr kommt, sondern dass du eher etwas zusammenfasst, nochmal auf den Punkt bringst. So. Und Beispiele und Zitate sind auch natürlich richtig gut. Veranschaulichungen, ne? Total wichtig und wertvoll. Genau, so, dann komme ich zu diesem Punkt, dass ich das alles niederschreibe. Und da komme ich aber jetzt später noch mal kurz dazu, wie man ein Manuskript, wie unterschiedlich man das auch gestalten kann, will ich mal ganz bewusst sagen. Genau, und dann, wenn ich fertig bin, dann bin ich absolut dafür, dass wir noch mal mindestens einen Tag haben, wo wir uns nicht mehr der Predigt beschäftigen, bevor wir sie halten. Also ich sage, wenn ich sonntags zum Predigen eingeladen bin, möchte ich, dass Freitagabend die Predigt fertig ist, spätestens. Wirklich. Und den Samstag will ich abschalten von der Predigt, will entspannen, will nicht mehr über die Predigt bewusst nachdenken. Ich will offen sein, dass der Heilige Geist mir vielleicht noch was sagt. Und ich mache es dann oft so, dass ich bin eh ein Frühaufsteher, dass ich dann sonntags früh zu Hause, wenn ich meine Zeit mit Gott hatte, dann hole ich mir das Skript nochmal raus, dann werfe ich nochmal einen Blick drüber und dann bin ich offen. Herr, hast du noch was? Ja, so. Das ist meine Art. Ich sage nicht, ne, so musst du es machen. Aber damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, so, das nicht erst kurz vorm Predigen abgeschlossen zu haben inhaltlich, sondern wirklich so mit diesem Tag auch Pause das so zu tun. Ich stelle erstmal die Frage, waren diese 12 Punkte grundsätzlich verständlich und nachvollziehbar für euch, diese 12 möglichen Schritte? Ja, und ihr habt trotzdem gehört, möglich steht da. Ja, und auch ich mache nicht immer alle genau diese 12 immer so in dieser chronologischen Reihenfolge, okay? Ist eine Frage?
Eigentlich habe ich nur das Ding nicht blendet. Ich habe aber auch eine Frage.
Ja, bitte.
Nummer 5.
Ja.
Was heißt das? Ich überlege mir, wie die Predigt aussieht.
Genau. Richtig gut, dass du das fragst. Da wäre ich jetzt noch drauf eingegangen. Damit ist für mich gemeint, welche Form von Predigt wähle ich denn? Wähle ich jetzt eine Predigtkrawatte, also die typische Einleitung 1, 2, 3, Schluss. Es gibt Narrativpredigten. Wisst ihr, was Narrativpredigten sind? Die sind eigentlich, du sprichst in einem Bild, also es ist wie, ähnlich wie Gleichnisreden von Jesus. Du sprichst in einem Bild, wo du dem Zuhörer die Übertragung zutraust. Ja, das heißt, das finde ich auch eine richtig Hammermöglichkeit, narrativ zu predigen, das heißt gleichnisartig zu predigen, in natürlichen Beispielen zu predigen, auf eine Art und Weise, wo die Leute es schaffen, die Brücke zu schlagen, zu dem, was du aus dem Wort Gottes raus erklären möchtest. Es gibt noch ganz andere Formen von Predigen, was ich auch schon gemacht habe, und das ist für mich eine Predigt, wo ich Mündigkeit fördere. Ich baue in meinem Predigtaufbau, also anstatt jetzt, sage ich mal, erstens, zweitens, drittens zu haben, habe ich 4 oder 5 zentrale Fragen und ich gebe 2 bis 4 Antwortmöglichkeiten, wie man es verstehen könnte, bringe auch Argumente dafür und löse nicht auf, welche dieser Antworten ich für die richtige halte. Da ist mir mal ein Bibelschüler richtig entgegengesprungen. Das kann man doch nicht machen. Du musst doch die Wahrheit verkünden, wenn du das Wort Gottes verkündest, weil du bist ja der, der es weiß. Ich habe dann, also er hat es relativ energisch vor der ganzen Klasse gesagt, und dann habe ich relativ energisch zurückgeantwortet, ja, und wenn du der Einzige bleiben willst, der es weiß, dann predigst du eben halt nicht so. Ja, aber wenn du vielleicht willst, dass andere es auch noch wissen, was du weißt, oder sogar mehr, dann ist es vielleicht eine Art Möglichkeit, wie du mal predigen kannst. Ich sage doch nicht, so muss man jeden zweiten Sonntag predigen, das meine ich gar nicht. Ne? Aber ich finde das eine legitime Art, Leuten, und das ist wieder, wenn ich predigen kann, ach guck mal, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Fragen beantworten kann. Gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und es ist ja auch ein Stück weit heute Mittag sogar eine Fragerunde rausgekommen, wo wir euch ganz ehrlich gesagt haben, es waren 2 Fragen, ne? Ich denke 2 waren es, wo wir gemerkt haben, das haben wir nicht die gleiche Antwort, die wir geben würden. Ist das schlimm? Gib doch diese Antwortmöglichkeiten den Leuten mal während der Predigt und sie sollen für sich studieren, warum sie sich für A, B oder C entscheiden. Ja, und das meine ich mit diesem Punkt, ich überlege mir, wie die Predigt aussehen könnte. Also auch auf welche Art und Weise will ich predigen. Ja, wie will ich das richtig strukturieren und welche Predigtart, glaube ich, ist für das Thema richtig und gut. Nachdem ich diesen reflektiven Teil, also wo ich reflektiert habe, ich und meine Vorkenntnisse, die Zuhörer und meine Vorkenntnisse. Beantwortest du deine Frage? Genau. Gibt es sonst noch Fragen zu einem oder mehreren dieser Punkte? Dann gerne.
Ich habe nur eine Frage.
Bitte?
Wie viel Zeit platzt du eigentlich für die Vorbereitung? 1 Woche, 2 Wochen? Oder wenn ich dich jetzt zum Beispiel Freitagabend bekomme, sollen wir auch predigen?
Ja.
Ja,
richtig. Es kommt jetzt im Real Life zum Glück ja nicht inflationär oft vor. Es sind ja meistens, also ich traue jeder Gemeinde zu, dass das ein Notfallszenario ist, oder? Genau. Dann ist die Zeit kürzer oder der Herr zeigt mir sogar eine Botschaft, die ich schon mal gehalten habe, wie ich sie für diese Gemeinde nochmal verändernd auf diese Gemeinde aber zugeschnitten nehmen kann und dann ist Vorbereitungszeit gleich kürzer. Ja, ach so, genau, die Frage war, danke für den Hinweis, dass ich wollte es nochmal wiederholen. Also was ist, wie viel plane ich für die Vorbereitung ein? Ja, und was ist, wenn ich Freitagabend einen Anruf kriege, ich soll Sonntag predigen? Genau, das war die ursprüngliche Frage. Danke für den Hinweis. Also, wie viel plane ich ein? 20 Jahre Predigterfahrung, 10 plus x Stunden für eine Sonntagspredigt. Und ich sage, ich bin meistens in der Range zwischen 10 und 20, bin wahrscheinlich häufiger in diesen zwischen 10 und 15 am Ende. Genau, auch dieses, ich will mich exzellent vorbereiten. Ich glaube, irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir auch sagen, jetzt ist genug. Herr, ich vertraue dir auch jetzt, dass das, was ich mit bestem Wissen und Gewissen mit dir durchgegangen bin, dass du das jetzt gebrauchst. Weil besser geht immer theoretisch, ne? Mehr geht immer. Und ich finde, wir müssen das ja trotzdem auch in Relation setzen zu unserem restlichen Leben und Dienst. Und deswegen ist das so, wo ich sage, 10 bis 15 plane ich für eine normale Predigt ein. Es kann mal Richtung 20 werden, aber also drüber kenne ich jetzt nicht aus meinem Praxisalltag. Ja. Aber da spreche ich jetzt von einer Predigt und einem Sonntagsgottesdienst, die ich zwischen 25 und 45 Minuten, je nach Gemeinde, ne? Sage ich mal, da bewegt man sich ja meistens irgendwo. Da spreche ich von. Noch eine Frage oder andere Fragen? Okay, dann kurz noch die Frage, habt ihr Ergänzungen? Habt ihr Schritte, wo ihr sagt, Marion, Skandal, ich bin so enttäuscht, also dass dieser Schritt bei deinen möglichen 12 nicht auftaucht? Ich kann es nicht verstehen, wie du jemals schon eine gute Predigt halten konntest. Ja, also nee, Spaß beiseite, seid mal total offen, ehrlich. Wo sind Schritte noch oder Sachen, wo ihr sagt, das ist für mich wirklich ein immer wiederkehrendes Element, was ich jetzt nicht betont habe oder aufgeführt habe? Würde mich voll interessieren. Also ich lerne sehr gerne dazu. Wirklich. Gibt es da was?
Ich sage manchmal, gehe manchmal zum Herrn und sage, Herr, diktier mir. Ich weiß nicht mehr weiter.
Okay.
Und lass mir wirklich dann Sätze oder Abschnitte diktieren.
Okay, der Hinweis war, dass sie manchmal ganz konkret sagt zu mir, Herr, diktier mir. Ja, also wirklich konkrete Hinweise oder Abschnitte. Ich brauche wirklich so diese Inspiration, wortwörtlich sage ich mal, ne, in der Art und Weise. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mal, das passt noch zu deiner Frage ganz gut. Ich bin mal während meinem Studium zum Praktikum gekommen, bin da abends angereist, im späten Abend und kam vom Studium aus noch Prüfungszeit. Also ich war richtig durch. Ne? Also ich bin da spät abends angekommen. Ich dachte mir nur, zeigt mir mein Bett und ich will schlafen und morgen geht das Praktikum los. Ja? Und dann sagte mir der Leiter, ja, wir haben gerade eine Gruppe aus einem anderen Land da. Ich lasse das mal so anonym wie möglich. Morgen früh um 10 predigst du vor denen mit Übersetzung. Und ich so, ja, Spaß. Ne? Und er so, nee, also war kein Spaß. Du predigst da morgen früh, gute Nacht. Da wäre ich froh gewesen, wenn es 1,5 Tage vorher gewesen wäre, wie dein Beispiel vorhin. Ja? Aber ganz ehrlich, da war für mich so, okay, gut, er ist mein Leiter, ich fange ein Praktikum an. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe gesagt, Herr, du weißt, ich bin am Ende, du weißt, ich brauche jetzt Schlaf. Ich stelle mir um 6 Uhr einen Wecker morgen früh und ich brauche was von dir, ganz konkret von dir. Und ich erwarte das, ein bisschen in deine Richtung, ich erwarte das von dir. Und ich glaube, wenn du willst, dass ich wirklich das mache, dann ist das genau, was wir brauchen. Ich habe mich wirklich im Frieden hingelegt, bin wahrscheinlich sofort, also ich war halt einfach am Ende, ne? Ich war körperlich auch richtig durch, werde morgens wach, um 6 Uhr geht der Wecker und das habe ich nur einmal, nur in dieser Situation mal, ich werde wach und eine ganz konkrete Bibelstelle ist in meinem Kopf, also eine Versangabe, ich wusste nicht, was da steht. Ich wusste nicht, was da steht. Schlag das auf und das war richtig krass, vielleicht so als Ermutigung, als wie man Gott erleben kann, wenn man selbst wenig noch dazu beitragen kann. Es war die David- und Bathseba-Geschichte. Und das Setting war, da war aus einem anderen Land eine christliche Schule da und ich habe Jahre später erfahren, weil mir das dann diese Schülerin als erwachsene junge Frau gesagt hatte, sie hatte ein Verhältnis mit einem ihrer Lehrer, mit dem sie dort bei uns war. Und der Herr schenkt mir die David- und Bathseba-Geschichte. Und sie sagt, in dem Moment hat die Beziehung, die Affäre aufgehört. Und hat sich dann ein paar Jahre später bei mir bedankt. Und ich habe gesagt, du, wenn es mir einmal leicht fällt zu sagen, geh mit dem Dank zum Herrn dann in dieser Situation, weil meine Vorbereitung, die war eigentlich nichts, sondern ich habe dem Herrn gesagt, ich brauche dich in allem. Also ich habe mich da wirklich morgens hingesetzt, ich habe in einer halben, dreiviertel Stunde, habe ich das runtergeschrieben. Ja? So von daher, ich glaube, wir dürfen vom Herrn Großes erwarten und auch Konkretes erwarten. Und gerade in Situationen, wo wir merken, es ist entweder eine Enge da, eine zeitliche Unmöglichkeit, oder es gibt ja Umstände. Also ich bin Familienvater, es gibt in Familien auf einmal Situationen, wo du merkst, ich hatte mir einen Tag Vorbereitungszeit eingeräumt, eineinhalb, und du merkst, der Tag ist weg. Da ist ein Notfall, den kann ich nicht schieben. Ja? Okay, dann sind wir abhängig vom Herrn. Es hat dann auch nichts mit Faulheit zu tun, okay? Ja, das will ich auch mal ganz bewusst sagen. Aber auch sowas kommt normal nicht inflationär oft vor, nur wenn du schlecht geplant hast. Ja? Und wenn du es vielleicht immer an den letzten Tag legst, deine Vorbereitung, oder an die letzten 24, 36, 48 Stunden davor. Ja, noch Ergänzungen, mögliche Schritte, Punkte. Ja, voll gut, danke Marc. Ich wiederhole das mal. Also an dem Tag, wo ich predige, schon in dem Gottesdienst oder in der Veranstaltung selbst, ne, wenn vorher eine Lobpreis- und Anbetungszeit ist, bewusst zu sagen, okay Herr, ich gebe mich jetzt dir ganz bewusst hin und ich bete dich an und ich bin nicht mit meinen Gedanken die ganze Zeit schon bei der Botschaft, sondern ich will bewusst von dem weggucken, bewusst auf dich hingucken, ne, und absolut, finde ich total super, den Gedanken. Und ich habe dann manchmal echt schon erlebt, und nicht, weil ich dann darin gesucht habe, dass Gott mir noch einen Gedanken gegeben hat, den ich mir dann schnell notiert habe, wo ich dachte, krass, einfach weil ich es jetzt geschafft habe, nochmal klar vor ihm zu sein, hat er mich nochmal mit einer richtig guten Sache beschenkt. Ja, vielen Dank. Noch was? Ich gebe eine vorerst letzte Chance an der Stelle, noch einen möglichen Schritt zu nennen. Andrea? Gute Frage. Also die Frage ist, wie gestalte ich einen Schluss? Mache ich Aufrufe oder wie gehe ich mit Schluss um? Genau. Also Schluss ist für mich einfach nochmal so dieses Zuschnürende von diesem großen Ganzen, das nochmal ganz fokussiert auf den Punkt zu bringen. Und ich versuche tatsächlich fast immer mindestens in eine Reaktionszeit überzugehen. So nenne ich das oft. Das kann manchmal ein ganz konkreter Aufruf sein. Aber das kann auch so etwas Ähnliches sein, wie wir es gestern empfunden haben nach Helmuts Botschaft, dass wir gesagt haben, ey komm, lass uns jetzt doch nicht einfach aufstehen und rausströmen und Gespräche und Fokus weg, sondern lass uns doch nochmal ganz bewusst jetzt innehalten, um so eine persönliche Reaktionszeit zu geben. Also das mache ich fast immer. Es kann auch Aufrufe, spezielle Aufrufe geben, genau. Also das hat ja auch mit den Themen ein Stück weit zu tun oder wo der Geist einem auch mal so hinführt. Aber eine Reaktionszeit, also das war auch letzten Sonntag, da bin ich dann nochmal zur Lobpreisleiterin und dann, oder sie kam auf mich zu und dann hat sie gesagt so und so und dann sagt sie, Mario, willst du auch nochmal so eine Lobpreiszeit oder wo ich einfach was nach der Predigt und wo ich sage, ja, finde ich richtig gut, weil ich hätte gerne eine Reaktionszeit. Ja, und wenn wir die dazu mit gebrauchen könnten, voll gerne. Ja. Also Schluss nochmal, die Fokussierung des Hauptgedankens, des Zielgedankens und dann, ja, wenn ich schon, also es ist ja ein Stück weit wie, ob ich schon eine praktische Aktivierung habe oder einen ersten Hinweis darauf, ne, den Leuten die Möglichkeit gebe, dass sie eine Art erste Reaktion auf diese Botschaft geben können. Ja. Danke, richtig guter Hinweis. Passt für einen Moment mit möglichen, wenn dir noch später was einfällt, dann heb einmal deine Hand und ich greife es noch auf. Ich möchte noch kurz mit euch zusammen Folgendes machen und es dürft ihr wirklich ohne Meldung, aber am besten laut und deutlich reinrufen. Was sind denn mögliche Hilfsmittel während der Predigtvorbereitung neben dem Wort Gottes? was hoffentlich unser zentrales Hilfsmittel ist, ja, im Gebet und im Ringen mit dem Herrn. Aber was sind denn noch wirkliche Hilfsmittel, wo ihr sagt, die verwende ich immer wieder, weil ich weiß, die helfen mir einfach so in der PVN? Lass uns einfach mal reinrufen. Ich wiederhole dann, wenn ich es verstehe. Logos, okay, ein Bibelprogramm, ja. Bibellexikon, okay. Was noch?
Bibelkommentare,
sehr gut, danke. Konkordanz, bei Themenpredigten fast unabdingbar, finde ich. Was noch?
Anbetungsmusik,
sehr gut. Ich ergänze mal eins, ich sage immer mehrere Bibeln. Ist bei mir wirklich so, mehrere Übersetzungen. Mache ich so ein Beispiel. Mir fällt gerade das griechische Wort nicht ein, vielleicht fällt es Hartwig oder jemand anderen ein. Wenn Paulus und wir bei ihm in manchen Übersetzungen immer ermahnen lesen, heißt das Wort im Griechischen genauso ermutigen. Das gleiche Wort. Das ist ja irgendwo die Krux beim Übersetzen. Jeder Übersetzer muss sich halt für ein Wort in seiner Sprache entscheiden. Es macht richtig was mit dir, wenn du immer nur ermahnen liest oder ob du weißt, das Ermutigen ist gleichermaßen damit gemeint. Es ist eins. Ja? Aber Ermutigen hat für uns wahrscheinlich eher diesen anfeuernden Charakter. Komm, wir schaffen es zusammen, los geht's. Und ermahnen ist vielleicht eher dieser Kick in the irgendwo. Irgendwohin, ja? Nackenschelle oder anderes, ja? Okay, deswegen, ich finde immer ergänzende Bibelübersetzungen. Ich nehme nie nur eine in der Predigtvorbereitung, niemals. Wirklich nicht, niemals. Und ganz oft nehme ich sogar eine, die für mich eher näher am Urtext ist, wie eine revidierte Elber oder Schlachter 2000, so etwas in der Art, und nehme eine kommunikative dazu, ob das eine neue Genfer Übersetzung oder eine andere ist, wo manches nochmal ein bisschen mehr erklärt in unserer Sprache, die unserer gehörten Sprache heute näher ist. Ja? Genau. Gibt es noch andere Hilfsmittel? Studienbibeln kam, glaube ich, noch nicht, oder? Bei Studienbibeln trotzdem immer so dieser Hinweis, hab immer klar, was in der Studienbibel ist Wort Gottes und was ist menschliche Erklärung dazu. Okay, das finde ich bei einer Studienbibel echt wichtig, dass das nicht alles gleichgewichtig ist. Ja? Das finde ich. Und du solltest ein bisschen den Stall kennen, aus dem das Pferd kommt. Ja, also es macht Sinn zu wissen, was ist denn das für ein Hintergrund? Ist das nimm mal die Stems-Studienbibel, die ist in der Zürcher Übersetzung, die hat einen sehr pfingstlichen Hintergrund und das merkst du einfach in den Kommentaren dazu. Das merkst du in den Erläuterungen. Und die Elberfelder Studienbibel ist da vielleicht ein bisschen anders. Oder eine MacArthur oder was es noch alles für welche gibt. Ja? Also das heißt, sei dir ein Stück weit bewusst, aus welchem Lager, und das meine ich gar nicht wertend erstmal, aber hab ein Bewusstsein dafür, was ist denn eigentlich so ein bisschen der theologische Background der Leute, die diese Studienbibel rausgebracht haben?
Ja, Urtexte
zum Beispiel. Oder diese Urtexte, ja. Ja, ich hatte ja mal die Freude, Griechisch und Hebräisch zu lernen im Theologiestudium. Fragt mich nicht, wie viel übrig und hängen geblieben ist. Griechisch, okay, Hebräisch, okay, wir schweigen drüber. Aber auch da können natürlich so... Also ne, es gibt super Möglichkeiten, wirklich trotzdem diese Ursprachen, einzelne Worte über Studienbibeln oder anderes ne, genau zu schauen so, und das tiefer zu verstehen. Aber Ursprachenkenntnisse sind super, wenn man die hat. Auf jeden Fall helfen die.
Vielleicht mit jemandem drüber sprechen.
Sehr gut. Mit jemandem drüber sprechen. Das ist richtig gut. Ich kenne Gemeinden, da, wenn du Teil des Predigerteams bist, verpflichtest du dich, vor und nach der Predigt ein Austausch- und Feedbackgespräch mit jemand anderem aus diesem Predigerteam zu haben. Ich finde es richtig gut. Ganz ehrlich, ich finde es richtig gut. Wenn diese Möglichkeit ist, wenn ich eine Art Team habe, also wieso nicht diesen Spiegel bewusst wahrnehmen, schon in der Vorbereitung. Also jemand, der selbst Predigterfahrung hat, kommt das rüber, kommt das an, was du konkret eigentlich auch sagen möchtest. Und dann auch danach wieder. Ich sage immer, lass mindestens 24 Stunden vergehen, bis danach das Feedbackgespräch ist. Ja, lass es mal setzen für beide Seiten und dann kann man einen Termin ausmachen und treffen. Weil der wusste ja vorher, welche Ziele du hast. Der hat dich vorher schon auf konkrete Sachen hingewiesen. Und jetzt ist doch super, auch danach nochmal drüber zu sprechen, wie es in seinen Augen und Ohren dir gelungen ist, das umzusetzen. Ja. Okay. Richtig gut. Gibt es noch ein Hilfsmittel?
Ich finde ganz wichtig, sich zu überlegen, wo habe ich passend zum Thema selber in meinem Leben schon was erlebt. Ich sage jetzt keine Zeugnisse.
Ja, sehr gut. Ja.
Plastisch und
ja.
Greifbar zu machen.
Genau. Wo habe ich selber zu diesem Thema schon was erlebt, um das plastisch greifbar zu machen? Absolut. Was habe ich mit Jesus in diesem Thema erlebt? Voll. Oder mit meinen Geschwistern. Das kann ja auch manchmal sehr ermutigend, aber es gibt ja auch durchaus mal Beispiele, die man nennen kann, die nicht so ermutigend sind, weil vielleicht der Umgang mit diesem Thema nicht richtig war oder gut war. Okay, noch was?
Vielleicht Bücher zu dem Thema.
Ja. Also Simon Wiebe sagt in seinem Buch Preach, dass er zu jedem Predigt, die er hält, im Normalfall 1 bis 2 Bücher liest. Finde ich krass. Aber den Anspruch hat er an sich. Er will das gut machen, ne? Und das gehört für ihn dazu. Ich find's krass. Schaffe ich nicht bei jeder Predigt bisher. Oder mache ich nicht, so will ich es mal sagen. Mache ich bisher nicht so. Ja.
Vielleicht auch außerbiblische Informationen wie Karten oder so geschichtlichen Hintergrund.
Sehr gut.
Der jetzt, ja. Sich das säkular ist.
Richtig. Genau. Außerbiblischer Hintergrund, geschichtlich. Ich finde das total spannend, wenn wir aus paulinischen Briefen zum Beispiel predigen. Also was war denn Korinth zum Beispiel? Was war das für eine Stadt? Wo liegt die? Was war typisch für diese Stadt? Ne, was ich in Sekundärliteratur richtig gute Informationen bekommen kann, die historisch ja stimmen. Ja, die stimmen, so sah die Zeit, in der der Paulus diesen Brief verfasst hat, so sah das damals auf. Okay, ich denke, wir setzen mal bei diesem Sammeln Punkt. Ich hoffe, du hast vielleicht neue Inspirationen, welche Hilfsmittel du auch dazu nehmen kannst. So. Aber das sind wirklich auch so diejenigen, die ich nehme und zu denen ich auch immer wieder greife. Ich möchte jetzt noch kurz, und wir haben es bald geschafft miteinander, noch 2 Punkte kurz eingehen. Einmal das Manuskript. Ich habe ja diesen Unterpunkt gehabt, das Schreiben der Predigt. Ne? Und jetzt gibt es ja Leute, und ich kenne wirklich einige, die Predigten Wort für Wort aufschreiben. Also wirklich im Fließtext. Wäre für mich und meine Zuhörer der Tod, wenn ich das machen würde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, weil ich wäre dann so wie der Nachrichtensprecher, der die halt liest. Und ich glaube, du würdest sehr schnell abschalten bei mir. Es gibt aber Menschen, denen hilft das, diese Predigt so intus zu haben, dass sie die eigentlich wie auswendig können, weil sie sie komplett ausformuliert haben. Und die haben dann immer nur auf der Seite vielleicht 3, 4 so fettgedruckte Markerpunkte, wo sie immer mal wieder für sich so diesen Gegencheck haben, habe ich nichts vergessen, wirklich. Also bin ich wirklich in diesem Fluss drin. Und ich habe einen sehr guten Freund, der macht das exzellent. Und wenn du den Predigt, ich sage, wenn du es nicht wüsstest, du würdest wetten, niemals hat er einen ausformulierten Text vor sich. Aber doch, er hat ihn wortwörtlich. Und er macht es richtig gut. Ja? Für mich wäre das ganz schwierig. Also meine Predigtskripte, die sehen wirklich so ähnlich aus wie jetzt. Ich halte es jetzt mal bewusst hoch und ich sage nicht, das ist Vorbild, aber so ist es bei mir. Ich drucke mir die Folien aus, die ihr seht und schreibe mir handgeschrieben ein paar Dinge dazu. Und da stehen dann manchmal Nummerierungen, erstens, zweitens, drittens, viertens, damit ich weiß, wann ich was sagen will von diesen Sachen. So, ja. Ich sage nicht, so geht's. Ein Tipp, den ich dir gebe, wenn du, ob Fließtext oder in Stichpunkten, ich gebe dir einen Tipp, wenn wir offen sein wollen für das Reden des Heiligen Geistes und für Schwerpunktsetzung und anderes weglassen, dann hab irgendwo für dich, wie du das strukturierst, also in deinem Text musst du dir selbst überlegen, aber dieses, ich nenne das mal angenommen, du hast Stichpunkte jetzt, ja, da gibt es für mich ein zweifaches Eindrucksystem. Ich habe ganz links die Stichpunkte, das sind die Must-Haves, das ist die Struktur, das sind die Hauptpunkte, das sind die Kernsachen, die müssen kommen, sonst kommen wir nicht am Ziel an, ich und die Zuhörer, sonst hält der Zug nicht da, wo er halten soll. Ja, so, das sind die Must-Haves. Dann habe ich einmal eingerückt, das sind jetzt die Argumentationslinie, die Beispiele, die Zitate, die das Beispiel aus meinem eigenen Leben oder Veranschaulichung, die diese einzelnen Punkte unterstreichen, die sollten die allermeisten kommen. Und dann habe ich nochmal eingerückt, Dinge, die auch, die ich, ich nenne es jetzt mal, wusste, die ich cool finde oder hilfreich finde und wo ich sage, ich finde die Hammer, um das nochmal mehr zu verdeutlichen. Aber wenn von diesem zweiten Eindruck nichts kommt, wird der Zuhörer nichts davon merken. Aber das sind für mich so Nuggets, sage ich mal, wo der Geist Gottes mich darauf hingewiesen hat. So. Und da bin ich aber ganz frei, welchen dieser Nuggets ich nehme oder ob ich die komplett weglasse, im besten Fall kriegt es der Zuhörer gar nicht mit. Das ist für mich so eine Art Struktur, die ich eigentlich bei jeder Predigt, egal wie bunt oder chaotisch das für dich aussieht, die ich immer so habe, wo ich sage, das eine ist diese Must-Haves, die müssen kommen, das, sonst haut es nicht hin. Ja? Das andere ist, die wären richtig gut, ich sage mal, wenn die zu 80-90% da sind. Und dann diese Nuggets, ich bin ganz frei und ich bin offen, vielleicht gibt mir der Heilige Geist noch viel bessere Nuggets und ich kann die ganz rechts liegen lassen. Versteht ihr das? Ja, so von daher, das ist so eine Art, ich sage immer, das Manuskript muss dir dienen. Ja, und deswegen sind wir verschieden. Du solltest Chancen und Gefahren, Stärken und Schwächen von Manuskripten kennen. Bei meinem Art Manuskript, die Schwäche ist, dass wenn ich nicht fokussiert bin, ich ins Labern kommen kann. Ne? Also weil wie ich diesen einzelnen Punkt, den ich da stehen habe, wie ich den ausschmücke und so, das habe ich ja, das trage ich irgendwo in mir, aber das habe ich ja nicht ausformuliert. Das heißt, die Schwäche kann sein, dass ich nicht fokussiert bleibe und ich erzähle und erzähle und der Zuhörer ja, verliert es, dran zu bleiben. Ja? Schwäche von Ausformulierten könnte was sein? Von ausformulierten Fließtext? Gebt mir mal zwei, drei Antworten, die euch spontan einfallen. Man verliert sich im Text, war eine Antwort, ja.
Unflexibel.
Ja,
du bist verkrampft.
Mhm. Keine Freiheit. Ich habe es leider nicht verstanden nochmal.
Wenig Blickkontakt,
genau. Es sei denn, du machst so meisterhaft wie einer meiner guten Freunde, der hat wenig Blickkontakt. Also der kann das Ding auswendig, was da vor ihm steht. Ja, so. Ja, genau. Also kenn Gefahren und Chancen, Stärken, Schwächen deines Manuskripts. Ganz wichtig, aus meiner Sicht. Okay, und jetzt schließe ich noch mit einem Punkt, der ja in den meisten Kontexten trotzdem auch nicht total unwichtig ist, der Zeitfaktor. Also ich war Lehrer auf einer Bibelschule. Ne? Die Stunden waren immer zu kurz und die Anzahl der Stunden waren grundsätzlich zu wenig bei meinen Themen, immer. Also ich kenne das gar nicht anders. Also ich bin immer benachteiligt worden von der Leiterschaft. Ja? Die haben mir immer viel zu wenig Zeit gegeben. Kennt das jemand, dieses Gefühl? Nein, die haben mich nicht benachteiligt. Ja? Aber also ich habe nie ein Problem damit, was länger zu machen, ich jetzt. Ja? Aber jetzt in normalen Gottesdienstformen oder in Settings, jetzt auch hier heute Abend, also ich weiß, ich glaube, ich müsste sehr lang machen, bis Hartwig irgendwann mir ein Zeichen gibt, Mario, jetzt ist gut, merkst nicht, der Letzte ist auch eingeschlafen, hört es bitte auf. Ja? Also ich glaube, hier wäre viel Freiheit da, aber trotzdem haben wir, glaube ich, alle nicht das Ziel, um 12 immer noch hier so zusammenzusitzen und ich rede. Ja? Und jetzt in einem Sonntagsgottesdienst ist es ja meistens die Range nochmal ein bisschen klarer. Okay? Also ich hoffe, ihr seid als Gemeinde nicht so festgefahren. Wenn es nicht zwischen 27 und 29 Minuten endet, dann ist eine Katastrophe, weil da muss es enden. Also das hoffe ich nicht, dass euer Gemeindesetting so ist. Aber ich als Prediger sollte doch schon ein Gefühl dafür haben, geht meine Predigt eher 30 Minuten oder eher 45 Minuten, oder? Und da ist es so, auch das kriegst du nur durch Erfahrung raus oder indem du es vorher einfach stoppst. Ich darf immer mal Hochzeiten machen auch, Leute trauen und auch die Predigt halten. Und ich finde, in einem Hochzeitssetting ist der Zeitfaktor schon wichtig. Du hast oft viele Ungläubige auch da. Ja? Und da jetzt eine Stunde zu predigen, würde ich für nicht angemessen empfinden, selbst wenn das Brautpaar das wollen würde. Na? So, und da sollte ich doch wissen, okay, ich lande eher zwischen 20, 25 Minuten mit einer knackigen Botschaft, die das Brautpaar ehrt und wertschätzt, aber die auch Evangelium bringt und ne, so weiter. So, und dann muss ich doch auch wissen, woher weiß ich denn, dass ich da auch lande? Und dann mache ich das wirklich bis heute so, dass wenn also diese Zeitspanne recht eng ist, dass ich das mit Stoppuhr übe zu Hause, aber die Stoppuhr liegt nicht vor mir. Wichtiger Tipp, seh die Stoppuhr nicht, während du übst, weil sonst beeinflusst die dein Redetempo. Aber du sollst ja ohne Stoppuhr raustrainieren, wie lang dauert jetzt das, was du vorbereitet hast, wenn du es jetzt vorträgst. Und da gebe ich dir einen Hinweis noch, einen Tipp. Das hat jetzt, ich hatte bei Instagram mal so eine Umfrage gemacht für Leute, was sind nochmal so Tipps auch von Leuten für Predigtvorbereitung. Und da hat einer geantwortet, der hat genau diesen Tipp gegeben, stopp's in der Vorbereitung und plane in der Echtzeit 10% länger ein. Das entspricht vollkommen meiner Erfahrung. Du wirst in Echtzeit fast immer länger brauchen. Es sei denn, du klebst so am Skript, dass du gar nichts wahrnimmst, was vor dir bei der Zuhörerschaft passiert. Aber im Normalfall wirst du immer ein Stück weit darauf reagieren, was du wahrnimmst von deinen Zuhörern her und wo du hoffentlich auch ein Stück weit drauf eingehen kannst. Du merkst, wenn du sensibel bist und auch mit dem Geist so, okay, hier muss ich jetzt nochmal nachlegen. Hier muss ich nochmal, kurz ein Beispiel, hier muss ich nochmal einen neuen erklärenden Ansatz bringen oder hier darf ich es auch sein lassen. Und deswegen, ich sage es mal so, wenn ich weiß, ich soll bei einer Trauung bei spätestens 25 Minuten landen, dann muss zu Hause mein Proben bei 20, 21 Minuten bei mir aufhören. Und ich mache das dann wirklich so, ich mache es zweimal mit Stoppuhr und bei dem letzten Mal hatte ich so, das waren 20 Sekunden Differenz und ich hatte die Stoppuhr nicht vor meinen Augen. Also wirklich, ich habe die hinter mir irgendwo. Ich nehme die nicht wahr. Also, das eine ist wirklich, du übst mit Stoppuhr. Das andere ist natürlich, das wäre jetzt, wenn man einen Vorteil suchen wollen würde von einem relativ ausformulierten Manuskript, du kannst durch Erfahrung sehr schnell rauskriegen, wie viel du für eine, sag ich mal, DIN A4-Seite, in deren der Schriftgröße, wie viel Zeit das bei dir im Normalfall ist. Grob. Das kriegt man schon auch raus. Also ich kenne Leute, die wissen, 6 Seiten Predigt, relativ gut ausformuliert, in Schriftgröße 12 oder 14, da können die mir sagen, für diese Seiten brauche ich im Normalfall, das ist eine Abweichung von maximal 2 Minuten. Also ich finde, auch das gehört zu einer guten und auch einer Wertschätzung. Also ich habe bewusst dieses Beispiel mal Traupredigt genannt. Ich will auch damit das Brautpaar ehren, und will ja trotzdem auch was rüberbringen, was für andere, die Predigtkontext gar nicht kennen und die vielleicht auch null Bock darauf haben. Die sagen, dieser Kelch steht hoffentlich schnell an uns vorbei. Die Trauung und die Feier ist ja schön, aber die Predigt bräuchte ich nicht. Ja? Also, dass wir das auch wahrnehmen und dann auch relativ toll eine Punktlandung machen können. Also, du solltest ein Gefühl dafür haben. Aber ich hoffe als Gemeinde, und wie gesagt, ich kenne viele verschiedene Settings, aber ich hoffe, die Zeit ist nicht der Knecht für uns. Das fände ich schade. Also wenn es wirklich darum geht, wenn Gottesdienst 5 bis 10 Minuten länger geht, das ist eine Katastrophe, da habe ich schon meine Herausforderungen mit. Und es muss ja nicht nur sein, weil die Predigt länger geht, es kann ja auch mal der Lobpreisteil einfach länger gehen, ne? Die Anbetungszeit. Also das trifft ja nicht nur, oder es kommt spontan irgendwie jemanden, du machst eine Predigt und da hat jemand ein Zeugnis, hätte ich ja fast gesagt, eben habt ihr es gemerkt. Zum Glück ist nur das Z rausgekommen. Ja, also da hat jemand genau zu diesem Thema was erlebt. Der sagt das dem Gottesdienstleiter und der Gottesdienstleiter sagt, ja voll, das ist ein Nugget, was Gott nicht dem Prediger gegeben hat, aber was im Leben einer Person gerade da ist und dafür will ich doch Zeit haben. Das haben wir doch nicht, auch in 14 Tagen planen wir da Zeit für einen, da kannst du das bringen. Nee, das passt ja jetzt. Das ist ja jetzt zu diesem Thema. Also deswegen hoffe ich, wir sind keine Sklaven der Zeit, okay? Und das heißt für mich nicht, dass wir Zeit komplett ignorieren. Auch da gibt es wieder zwei extreme Pole. Okay, gibt euch das ein bisschen Orientierung auch, wie man mit diesem Thema Zeit ein Gefühl dafür, wie man das ein bisschen üben kann, wie man ein Gefühl dafür kriegen kann mit? Ja. Okay, es gibt ganz wenige Menschen, die brauchen in Echtzeit kürzer als in Proben. Das kenne ich aber fast nur bei ganz unerfahrenen Leuten durch die Aufregung dann, weil die dann in der Echtzeit so viel schneller reden, ja, also weil durch die Aufregung und dann haben sie irgendwie mal zwei als Gang drin, ja, wie wenn du eine Sprachnachricht im doppelten Tempo abhörst, so, ja, also das gibt es manchmal wirklich in erster Erfahrung, wenn jemand sehr, sehr nervös ist, dann, genau, ich gebe euch noch ein letztes, das habe ich vergessen beim Manuskript. Ich mache mir Regieanweisungen an meine Manuskripte. Wirklich. Leise. Langsam. Freundlich, bewusst freundlich blicken. Wirklich. Gibt es bei jeder Predigt bei mir. Bei jeder. Auf jedem Manuskript habe ich für mich Regieanweisungen. Und das kommt ja nur aus dieser Selbstreflexion, dass ich weiß, wie ich im Normalfall wirke. Und jetzt will ich Dinge, die dürfen nicht verpasst werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die muss ich aus meiner Sicht gut vorbereiten, damit sie eben nicht verpasst werden. Das heißt, diese Regieanweisung oder Wiederholung. Also bei manchen Stichpunkten steht Wiederholung. Und ich weiß genau, den werde ich definitiv mindestens zweimal am Stück schon sagen. Diesen Satz, diese Aussage. Ja, also auch das macht dir Regieanweisungen und gerade wenn du merkst, ich bin eher so ein 1,5 oder zweifach Temposprecher, schreib dir immer wieder hin und eher einmal zu viel als zu wenig Pause. Und für einen Schnellsprecher ist Pause wirklich gut, wenn du leise sagst, 21, 22, 23. Ihr Lieben, ich habe solche Dinge gemacht, wo ich es gebraucht habe. Das ist gut. Weil dann nimmt es deine Zuhörerschaft auch wirklich als Pause wahr. Für in deiner Wahrnehmung ist, wenn du ein Schnellsprecher bist, 21, und du machst weiter. Die haben gar nicht gemerkt, dass du eine Pause gemacht hast in deiner Wahrnehmung. Ja? Deswegen Regieanweisungen ist wirklich etwas, wo ich glaube, was uns richtig dient, uns als Prediger und Predigerin, aber auch unserer Zuhörerschaft. Genau, ich schließe mit dem Auftreten. Und einfach so, und ich habe bewusst Punkt, 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 wie willst du wirken auf deine Zuhörer? Und ich sage nicht, dass in jeder Sekunde deiner Predigt das liebevoll und barmherzig rüberkommen muss. Aber eine Grundhaltung, eine Grundausstrahlung könnte bei einem sehr herausfordernden Thema sein, ich bin permanent in der Wahrnehmung meiner Zuhörer sehr liebevoll und sehr barmherzig. Und das kann ich beeinflussen, indem ich zum Beispiel darüber spreche, wie ich selbst mit diesem Thema vielleicht über viele Jahre herausgefordert war. Ihr Lieben, wenn ich über sexuelle Reinheit spreche, es kann nicht fehlen zu sagen, wie lange ich in Unreinheit gefangen war. Das wäre so unfair. Das wäre unbarmherzig. Wenn ich das ausklammern würde, ich bin Gott so dankbar für die Freiheit, in der ich seit vielen Jahren lebe. Halleluja, danke Jesus. Aber ich weiß auch, wie viele Jahre ich geknechtet war da drin. Und ich weiß, was das kosten kann, um aus so etwas rauszukommen. Und ich finde, bei solchen herausfordernden Themen, da ist es mir ein besonderes Anliegen, dass mein Grundauftreten, das, was rüberkommt, ist, hey, ich fühle mit dir. Ich bin barmherzig mit dir. Ich verurteile dich nicht, dass dein Tag heute, dein Leben in diesem Bereich heute so aussieht. Ich habe Erbarmen mit dir. Versteht ihr das? Ich finde es total wichtig. Schau, wie du rüberkommst, wie du rüberkommen willst. Darf ich herausfordernd und provokanter mal auftreten bei manchen Botschaften? Absolut. Natürlich darf ich das. Verbittert und herablassend finde ich keine gute Alternative. Aber ich habe sie bewusst mal aufgeschrieben. Ja? Aber das vielleicht so als Schluss, und das mache ich mir wirklich auch mit durch diese Regieanweisungen und Sachen immer wieder bewusst, okay, das Thema ist jetzt sehr herausfordernd an diesen und jenen Stellen. Ich möchte mir besondere Mühe geben, dass mein Herz, was hoffentlich auch barmherzig und liebevoll ist, aber dass das zum Ausdruck kommt, ich sage es jetzt mal, egal wie herausfordernd die Message an sich ist. Okay, ihr Lieben, das ist, glaube ich, genug. Oder? Glaubt ihr das auch? Ja. Ich würde gerne noch kurz beten für uns. Ich bin überzeugt, alle, die wir hier sind, wir lieben Gott und sein Wort und geben das auch gerne weiter, in welchem Kontext auch immer. Und ich möchte einfach so nochmal über uns beten, dass das, was wir am Wochenende gehört, erfahren, erlebt haben, dass das wirklich darin mündet, dass wir erste konkrete Schritte sofort anfangen zu gehen. Ist das okay? Wollt ihr nochmal aufstehen dazu, wem es möglich ist? Das fände ich richtig super. Papa im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für ja, diese wunderbare, wertvolle Zeit, die wir jetzt diese Tage miteinander erleben durften. Ich danke dir für deine Gegenwart, Gott. Ich danke dir für dein Reden zu uns allen, aber auch ja, wirklich zu ganz individuellem Reden, zu Einzelnen. Vater, ich danke dir dafür, dass für mich so diese Tage ganz neu bewusst geworden ist, ich bin nicht alleine unterwegs. Da sind so viele Geschwister, so viele, die dich auch kennen und lieben und dein Wort und mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, von denen ich lernen darf, von denen ich mir Inspiration holen darf, ja, und wo ich motiviert bin, wirklich voranzugehen. Und ich möchte das wirklich ausbeten über uns jetzt, dass wir aus diesem Wochenende heraus von Hörern zu Tätern werden. Jeder dort, wo du ihn gesetzt hast, in seinem Einflussbereich, in seinem Wirkungsbereich, wirklich, dass wir konkrete erste Schritte gehen in deiner Gnade, aber auch aus deiner Befähigung heraus, aber dass wir uns aufmachen, dass die Art dessen, wie wir dein Wort weitergeben, dass sie wirklich qualitativ besser wird, aber wir rechnen voll mit deiner Autorität her, mit deiner Salbung und das will ich wirklich ausbeten über euch. Da ist eine Autorität und eine Vollmacht Gottes, die für euch, für uns ist. Und in dieser Gewissheit dürft ihr gehen und dürft ihr neue Schritte wagen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.